Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Spiegel aus Mistelbach und Lahr an der Theia. Heute mit diesem Freitag möchte ich eine Serie von Podcasts beginnen, höchstwahrscheinlich immer am Freitag, mit dem Thema Einführung ins Neue Testament. So heißt die erste Vorlesung, die man im Rahmen eines Theologiestudiums machen muss. Damit beschäftigt man sich im Religionsunterricht und irgendwie glauben Theologen immer, dass das zumindest in den Grundzügen klar wäre. Nun ist es nicht, ist es ganz sicher nicht. Ich möchte Sie einladen, ein bisschen was über das Neue Testament, die geschichtlichen Hintergründe, wo steht da überhaupt drinnen, welche Konflikte gibt es auch im Urchristentum, einfach zu lernen. Also Protestanten waren immer stolz drauf, dass sie es gelernt haben. Das ist beste Tradition, also zumindest im österreichischen Bereich war es so, wir haben immer die Schule vor der Kirche gebaut. Okay, sind beides dann im Rahmen der Gegenreformation abgebrannt worden, aber nichtsdestotrotz, das ist sowas, wir lernen gerne. Und in der unglaublichen Masse von Informationen, die natürlich auf Sie einströmt, Sie müssen sehr, sehr viel Zeit mit Lernen verbringen. Allein die neueste Version des Computerprogramms, das in der Arbeit vor sich haben, zu erlernen, gehen halt manche klassischen Disziplinen, manches klassisches Wissen schlicht und ergreifend kaputt. Nun, es geht heute um den Anfang. Also der Anfang des Neuen Testaments. Wo ist denn der Anfang? Nun, allein diese Frage zu beantworten ist nicht ganz so einfach. Wenn Sie ins Neue Testament hineinschauen, werden Sie annehmen, es sind die sogenannten vier Evangelien. In der Tat sind sie das nicht. Der älteste Teil der Schriften des Neuen Testaments sind die Briefe des Apostels Paulus. Und die sind ordentlich viel früher geschrieben als die vier Evangelien. Ja, sagen wir mal so im Bereich 20 bis 35 Jahre circa. Und umfassen leider auch nur einen ganz kleinen Teil der Lebensgeschichte des Apostels Paulus. Wieso werden diese Evangelien so spät geschrieben und was sind Evangelien überhaupt? Nun, vielleicht hätten Sie die Antwort erwartet, der Anfang des Neuen Testaments ist Jesus von Nazareth. Also der geht da mit seinen Freunden herum, also die meiste Zeit schildern uns die Evangelien nichts anderes, als dass er mit seinen Freunden umeinander geht. In der Tat ist es nicht der Beginn des Neuen Testaments, sondern das Neue Testament bezeichnen wir schlicht und ergreifend das Buch, das schriftliche Dokument, und Jesus hat nichts aufgeschrieben. In der Tat war es auch nicht so, dass jetzt irgendwelche vier Typen oder zumindest einer mitgelaufen wäre und mitgeschrieben hätte. Alle vier Evangelien, die wir heute vor uns haben, sind Produkte der zweiten Generation. Zuerst einen sehr einfachen Grund, die unmittelbaren Augenzeugen sterben. Zweiter Grund, das Christentum breitet sich bedingt durch die Missionstätigkeit des Apostels Paulus und seiner Freunde geradezu explosionsartig aus. Das heißt, es entsteht ein Interesse, was wissen wir von dem Jesus überhaupt? Und deswegen werden die vier Evangelien geschrieben, in Wirklichkeit nur drei, denn das vierte ist ein Zusatzevangelium. Nun, woher nehmen die Leute das? Sie nehmen es aus der sogenannten mündlichen Tradition. Es werden Geschichten erzählt von Jesus und diese Geschichten verfestigen sich. Sie haben eine sehr, sehr eigenartige Struktur, darauf gehe ich aber später noch ein, so in der nächsten Folge, und sind deswegen etwas, was sich Veränderungen gegenüber sozusagen sehr, sehr gut schützt. Aber das beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Zunächst einmal und heute eine ganz andere Frage, nämlich die Fragestellung, was ist denn das überhaupt, ein Evangelium? Weil sie stehen ja diese vier Schriften, diese vier Menschen stehen ja ganz am Anfang des Neuen Testaments. Es heißt ausdrücklich Evangelium. So fängt das älteste der vier Evangelien an. Das ist das Markus-Evangelium. Ich werde später auch erklären, woher wir das wissen. Ist sehr, sehr einfach zu erklären. Das beginnt mit den Worten Arche tu Evangelion Jesu Christu hios tu teu. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, des Sohnes Gottes. So beginnt das Markus-Evangelium. Können Sie nachschauen? Und dort wird dieser Begriff schon verwendet, Evangelium. Evangelium wird gern übersetzt als gute Nachricht. Kennt man so, bestmöglichste Nachricht. Und das ganz Spannende daran ist, es ist keine Biografie. Schauen Sie mal in die Bibel hinein. Wenn Sie wollen, lesen Sie ganz, ganz genau die vier Evangelien durch und überlegen Sie mal, was Sie an Biografischen über Jesus erfahren. Sie erfahren Gott, dass er mal irgendwann geboren wird. No, no, sonst wäre er nicht da. Sie erfahren weiters, dass er irrsinnig viel zu uns unterwegs war, mit einer Gruppe von Freunden anscheinend. Sie werden niemals erfahren, was er gerne gegessen hat. Sie wissen zwar, er hat gegessen, aber anscheinend hat er die ganze Zeit dabei geredet. Dann, wenn Sie sich überlegen, wo ist er überhaupt unterwegs gewesen, wird sich Ihnen ein sehr wirres Bild darstellen, weil die meiste Zeit wird es nur heißen, zwischen den einzelnen Erzählungen oder einzelnen Reden Jesu oder Wunderheilungen oder Wundertaten steht nichts anderes drin und sie gingen woanders hin. Markus, der Älteste, macht es noch ganz einfach, der lässt ihn pausenlos da beim See Genezareth hin und her sausen. Der hätte also sozusagen einen Fährverkehr öffnen können, so wie sie das liest, und mit sehr, sehr wenig Angaben. Also alles Biografische fehlt. Sie wissen nicht, wo es dran kommt, sie wissen nicht, wie groß war er, sie wissen nicht, ob er an Bord gehabt oder nicht, sie wissen nicht, ob er lesen und schreiben können sie nur sekundär daraus, dass er was vorgelesen hat, wissen sie, dass er zumindest lesen konnte, aber es steht nie, und er hat dann, ist dann halt in die Schule gegangen, und da war er so, und was weiß ich, Physik hat es damals nicht gegeben, wurscht, war sein Lieblingsfach, und das steht alles nicht drin. Das heißt, ein Evangelium ist eine einzigartige literarische Form, nennen wir das. Literarische Formen sind, ein Krimi ist eine ganz bestimmte literarische Form. Wenn Sie das lesen, wissen Sie, da wird irgendeiner umgebracht, es gibt irgendein Verbrechen, es gibt irgendwen, der das Ganze aufklärt. Sie können ein Theaterstück lesen von Schiller und wissen, aha, der sagt das und so weiter und so fort. Das ist eine eigene literarische Form. Da gibt es ganz viele literarische Formen und dann gibt es die seltenste literarische Form auf der Welt, das Evangelium. Das Evangelium berichtet eine gute Nachricht. Und zwar eine gute Nachricht in dem Sinne, dass der Erlöser da ist. Und das berichtet das Evangelium. Aus den Evangelien können wir biografisch praktisch genommen nichts herauslesen. Wie gesagt, alles, was in einer Biografie drinnen stehen würde, brauchen Sie nur einmal schauen in irgendeiner Zeitung, natürlich Gesellschaftsspalte, da steht, dass der Hupsi Oberhummer hat seinen 56. Geburtstag mit, ich weiß nicht wem, gefeiert und dabei sind irgendwelche serviert worden und die hat der Dingsbums gekocht. So etwas werden Sie niemals im Evangelium drinnen lesen, weil es wurscht ist. Das heißt, die Frage, wer war Jesus, wird beantwortet mit einem einzigen Satz, der Erlöser. Was hat er gern gegessen, wissen wir nicht, weil es wurscht ist. Was hat er gern angehabt, wissen wir nicht, weil es wurscht ist. Hat er warmes oder kaltes Wetter lieber gemacht, steht nicht drinnen, weil es wurscht ist. Das heißt, das Evangelium, und das möchte ich jetzt einmal sagen, ist ein sehr schöner theologischer Satz, mit dem kann man bei der Matura zum Beispiel immer unglaublich beeindrucken, die Persönlichkeit Jesu ist hinter dem Kerygma verschwunden. Das Kerygma ist eine ganz kurze Aussage, dieser Jesus ist der Erlöser. Definiert nicht einmal nur genau, was das eigentlich ist, es wird einfach gesagt. Die Persönlichkeit Jesu, die reale Person, sein echtes Leben, ist dahinter verschwunden, taucht nicht auf und interessiert auch nicht. Die vier Evangelien sind sozusagen eine Predigt. Das ist eine relativ neue Erkenntnis. Bis 1900 hat man immer versucht, irgendwas über das Leben Jesu auszusagen. Das war die Leben-Jesu-Forschung. Da gibt's tolle Bücher drüber, die meistens heißen das Leben Jesu, wo man da irgendwas herausgelesen hat, bis man dann plötzlich davon abgekommen ist und gesagt hat, hey, da steht ja gar nichts drin. Da steht nichts über das Leben Jesu drin, außer geboren worden, gepredigt, gewundertatet, das Wort gibt's zwar nicht, ist aber auch wurscht, verhaftet, umgebracht und vor allen Dingen auferstanden. Das Evangelium will nichts anderes als Menschen die Nachricht bringen von ihrer Erlösung. Genau das will es. Alles andere ist vollkommen gleichgültig. Sie merken deswegen auch, dass es nicht so besonders tragisch ist, dass diese ganzen Schriften irgendwo im Bereich 70 bis 90 nach Christus geschrieben sind. Da kann sich ruhig einiges verlieren, also die Vorstellung, wo soll er gern gessen, weiß auch wahrscheinlich gar keiner mehr, weil's wurscht ist. Die Evangelien berichten erst in der zweiten Generation davon, dass wir erlöst sind. Deswegen kann man keine historischen Fragestellungen an das ganze Evangelium richten. Es gibt ganz, ganz wenige Personen, die auftauchen, die es wirklich gegeben hat. Also das ist Herodes Antipas, das ist der jüdische König, spielt in der Passionsgeschichte eine Rolle. Der berühmte Pontius Pilatus, den hat es wirklich gegeben. Und dann gibt's noch im Lukas-Evangelium die rechte Hand des damaligen Kaisers Augustus, der dort in der Gegend herumgesaust ist und alle möglichen Krisenmanagementsgeschichten gemacht hat. Der Quirinius, der dort Gott als Sonderbevollmächtigter des Kaisers Augustus unterwegs ist. Ja, wen haben wir denn sonst noch? Haben wir noch wen? Ja, wir haben Hannas, wir haben Kaiphas, die können wir aber leider nicht datieren, weil die tauchen in keinen Listen auf, die sind eigentlich nur im Evangelium mal vorgekommen und alle anderen Leute sind irgendwelche kleinen Leute, die sowieso nicht auftauchen. Sie merken, alles beginnt mit dem Glauben. Alles beginnt mit der Aussage, der Erlöser ist geboren. Und das heißt jetzt eine ganz spezielle Geschichte. Das Evangelium kann auch nur predigen, das ist der Erlöser. Was anderes kann es nicht kommunizieren, aus dem einfachen Grund, weil es das auch nicht will. Die Evangelien jemandem zu schenken, der absolut keinen Glauben hat, ist ein bisschen zweischneidige Geschichte. Aus dem sehr, sehr einfachen Grund, wenn der Mensch schon irgendein Gespür dafür hat, dann wird er darauf anspringen. Wenn dieser Mensch kein wie immer geartetes Gespür für Religiosität und so weiter und so fort hat, wird ihm das einfach unfassbar komplett langweilig sein. Er wird es eh nicht lesen oder selbst wenn er sich dazu quält, durchquält, dann wird er so ein eigenartiges Geschreibsel, ist mir wurscht. Das heißt, wo beginnt das Neue Testament? Das Neue Testament beginnt in Wirklichkeit mit einer unausgesprochenen religiösen Grundaussage. Und diese lautet, der Mensch braucht Erlösung. Wir berichten euch jetzt von dieser Erlösung. Wir berichten euch davon. Der einzige Punkt, der sozusagen im christlichen Glauben, aber natürlich schon im Neuen Testament nicht diskutierbar ist, ist schlicht und ergreifend die Aussage, der Mensch braucht Erlösung. Und genau das bildet auch den Unterschied zwischen religiösen und nicht religiösen Menschen. Religiöse Menschen sind welche, die sagen, ich brauche Erlösung oder sagen, die Menschheit braucht Erlösung, die ganze Schöpfung braucht Erlösung etc. Der nicht religiöse Mensch wird diese Aussage schlicht und ergreifend niemals verstehen. Das ist einfach kompletter Blödsinn. Ja, damit beginnen wir also, oder ich beginne, lade Sie herzlich ein, zuzuhören, mit diesem großen Bogen, den ich versuche jetzt durch das Neue Testament durchzuschlagen. Und ja, Sie wissen jetzt eines. Das Neue Testament beginnt weder mit Jesus, denn von dem wissen wir als Persönlichkeit gar nichts. Es beginnt nicht mit dem Apostel Paulus. Es beginnt schon gar nicht mit den Evangelienschreibern. Es beginnt mit dem Selbstverständnis des Menschen. Der Mensch braucht Erlösung. Und der Antwort, dieser Jesus ist der Erlöser. Einen wunderschönen gesegneten Abend euch allen.